die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Mensch, 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 was ein Trubel. Öffentliche Sprechstunde.
Das hatte man noch nie, oder?
Der Kinderprop.
Ganz was Neues.
Ich bin auch ganz schön aufgeregt jetzt. Also ich sehe hier Büchersüchtige und Lesemuffel und alles hört so, alles öffentlich, das gut geht.
Und es stehen ja überall auch Bücher rum, in mehreren Sprachen, glaube ich, nicht nur in Deutsch, auch in Französisch und da sind noch andere, die ich hier sehe. Also
ist ja die Europäische Jugendbuchmesse. Ja, wenn man sich das anguckt, also das ist ganz schön mit so vielen Büchern jetzt auf einmal. Also stell dir mal vor, wenn wir die bei unseren Praxisräumen hätten, also nur mal so vorgestellt.
Nee, das ist die Unordnung nach dem Raubritter Rokoko, stelle ich mir nicht vor.
Und das Besondere sind, das sind ja nicht nur deutschsprachige Bücher, wenn ich hier gerade ausgucke, sondern das sind ja auch Bücher in Französisch, also da hätte ich auch vermutet, da sind noch andere Sprachen dabei. Es ist also auch ganz international. Haben die denn auch alle auch einen internationalen Krankenschein dabei? Den können wir ja gar nicht behandeln.
Es kommt darauf an, ob Krankenkasse oder privat. Du weißt, privat geht ja immer. Naja, und von der Nationalität, vor allem mit Blick nach Frankreich, dem Nachbarn, ist es ja heute Morgen der Deutsch-Französische Jugendliteraturpreis verliehen worden.
Stimmt.
Und zum Glück haben wir ja jemand auch dabei, der live dabei war, nämlich die Verena Kessler. Die ist ja auch dabei.
Stimmt, die war mit ihrem Buch nominiert.
Ja,
Hat sie den Preis gewonnen? Sag mal.
Nee, Grit Popper hat gewonnen. Es waren insgesamt sechs Nominierte auf der deutschen Seite und sechs auf der französischen Seite. Les Fleurs en Hiver hat auf der französischen Seite gewonnen. Aber gut, jetzt kommen wir wieder zu uns zurück, sonst die Zeit läuft uns ja, Kai ist schon ganz, ich merke schon,
ja,
der ist ganz hibbelig.
Ich bin hibbelig, weil ja? Es ist auch das Wartezimmer natürlich schon proppevoll. Und dann habt ihr ja auch wieder, ihr wollt ja auch wieder über Bücher reden, habe ich gehört. Also ja,
zu allem Überfluss.
Ich habe in der 1 habe ich jetzt Elodie Malanda, die Verena Kessler haben wir hier. Und dann habt ihr noch die Bücher über Tyrannei und, das kann ich gar nicht richtig lesen, Balkanalien.
Denk einfach an Balkanalien. Balkan. Ich sehe schon, wir müssen uns sputen, genau. Dass wir die Zeit reichen. Ja, dann mach doch mal gerade, wechseln wir einfach. So, ja, und dann darf ich ganz herzlich begrüßen Elodie Malanda, luxemburgische Literaturwissenschaftlerin, die an der Pariser Sorbonne über das Afrika-Bild in der deutschen und französischen Kinder- und Jugendromanen promoviert hat. Sie hat auch in der Internationalen Jugendbibliothek in München gearbeitet und forscht jetzt als Humboldt-Stipendiatin an der Universität des Saarlandes, wie und was afrodeutsche und afrofranzösische Kinder- und Jugendbuchautoren erzählen. Und direkt daneben die Verena Kessler, Schriftstellerin, die mit ihrem Roman Die Gespenster von Demmin bei Hansa für den Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis nominiert ist und auch auf der Shortlist mit diesem Roman des Aspekte-Literaturpreises war. Und sie ist auch Werbetexterin und schreibt für Zeit Online, für jetzt 360 Gramm. Also die ist sprachlich in ganz vielen Ebenen unterwegs, was ganz interessant ist.
Aber vielleicht ist sie ja jetzt auch nur noch Autorin nach diesem Erfolg und nach den vielen Auszeichnungen für den Roman.
Das kann ja natürlich sein. Ja, fragen wir doch mal gleich. Verena, wie sieht das aus? Jetzt auf den Geschmack gekommen, was man sagt, ach komm, also Werbetext, ja, das ist das eine, aber jetzt Debüt, die Welt liegt dir zu Füßen mit diesem Roman, lauter Preise und Nominierungen und mit dem ersten Roman gleich. Also viele, die machen den zweiten, den dritten, den vierten und da ja, es geht immer so ein bisschen und du haust gleich rein mit den Preisen.
Naja, so sehr dann auch wieder nicht. Jedenfalls nicht so, dass ich jetzt das Werbetexten schon an den Nagel hängen konnte. Also das mache ich schon noch weiterhin. Ich mache das freiberuflich und das lässt sich auch ganz gut kombinieren mit dem literarischen Schreiben.
Also, du könntest dir vorstellen, sage ich mal, die Gewichtung vielleicht auch ein bisschen zu verändern, dass man zum Schreiben braucht man ja ein bisschen Zeit, ne?
Ja, das stimmt. Ja, klar, also wenn es ginge, dann würde ich nur noch schreiben.
Okay. Liebe Verlage, hört zu. Also ein Talent, was hier Schreibzeit braucht.
Ja. Naja, aber es ist ja erstmal bei Hansa Berlin gut untergekommen mit dem ersten Roman und man hatte auch das Gefühl, es ist da gut begleitet worden. Dementsprechend ist ja auch der Erfolg. Ist da schon ein zweiter Roman in der Pipeline, wie man so schön sagt? Oder
im Entstehen vielleicht?
Ja, Genau, da bin ich jetzt gerade dabei, den zweiten zu schreiben und deswegen habe ich mir jetzt tatsächlich auch eigentlich ab diesem Monat dann doch ein bisschen mehr Zeit, also oder weniger Werbetexten und mehr Schreibzeit genommen und das mache ich bis Mai, wo ich dann hoffentlich das Manuskript fertig abgebe, das ist jedenfalls der Plan. Genau, und dann ist ja erstmal wieder ein bisschen Zeit, bis es dann irgendwann rauskommt und da kann ich dann wieder andere Sachen machen.
Ärzte sind ja furchtbar neugierig, die wollen immer wissen, sozusagen entweder ein Thema, Plot. Darf man da schon was verraten oder ist noch streng geheim? Und
Es ist nicht streng geheim, aber ich habe immer das Gefühl, es ändert sich im Schreibprozess so häufig, was jetzt eigentlich da das Thema ist. Also angefangen habe ich mit der Frage, sollte man oder möchte man jetzt eigentlich noch Kinder bekommen, wenn der Klimawandel quasi vor der Tür steht, mit allem, was da jetzt passieren wird. Und das hat mich beschäftigt und drumherum hat sich ein Plot entwickelt und eine Figur und dann habe ich das wieder alles verworfen und wieder alles ganz anders gemacht. Also es sind eigentlich schon ganz viele Geschichten darum herum entstanden und mal rückt diese Frage sehr weit in den Hintergrund und mal ist sie wieder ganz zentral und was da am Ende wirklich bei rauskommt, das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen.
Jetzt müssen wir natürlich über das Buch überhaupt,
genau,
was da, da
sagen,
also wir die Zuhörer wissen ja vielleicht gar nicht, um was es geht, die Gespenster von Demmin.
Ja, vielleicht sollte man diesen Ort, der klingt schon so, als läge er im Osten, das ist er, tut er auch, vielleicht sollte man da einfach so ein bisschen diesen historischen Hintergrund benennen und der ist ja auch für den Roman von entscheidender Bedeutung. In Demmin gab es, ja, mit den größten Suizid.
Massensuizid
kann man sagen. Suizid vor dem Einmarsch der Roten Armee, weil man vor Ort nicht fliehen wollte, nicht fliehen konnte und große Angst davor hatte, dass diese Soldaten, gerade die jungen Frauen, die überhaupt Frauen allgemein, nach dem Leben
vergewaltigt
und noch viel mehr.
Genau.
Und deswegen hat man lieber gesagt, bevor wir dies erleiden müssen, dann wählen wir den Freitod und ist dort in einen Fluss, See.
Also na, es gab ganz verschiedene. Also,
ja, mit Gift, mit allem. Aber viele sind offenbar
erhängt. Die Nachbarin, die beschrieben wird, die am Birnbaum sozusagen hängt. Es gab ganz viele Arten wahrscheinlich.
Aber es gab auch diesen Wasserlauf, der da auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Mhm. Genau. Wie kommt man denn darauf, dieses historische Ereignis und das Thema in einen Roman zu verpacken?
Ich bin ganz zufällig darauf gestoßen, weil wir dort also Verwandte meines Mannes besucht haben, die in Demmin wohnen und die haben das einfach mal erzählt, was da passiert ist, dass es diesen Massensuizid gegeben hat und ich hatte davon noch nie gehört und das hat mich dann interessiert und dann habe ich angefangen dazu zu recherchieren und auch geguckt, was gibt es eigentlich schon an Literatur dazu, nicht viel und wollte dann gerne diese Geschichte erzählen und habe dann eigentlich relativ lange überlegt, wie kann man das machen, weil ich wollte nicht einen historischen Roman schreiben, sondern eigentlich hat mich dann interessiert, wie ist es denn jetzt heute in dieser Stadt zu leben, vor allem wie ist es da jung zu sein, deswegen habe ich dann eine jugendliche Protagonistin gewählt, ja, und irgendwann ist es dann so, ist Text entstanden und ich dachte, das könnte dann ein Roman werden.
Wie ist denn das vor Ort? Ist das dann noch so ein Thema? Also spricht man denn da offen drüber? Es gibt ja, wir haben ja jetzt auch noch einen anderen Roman von Kirsten Boje zum Beispiel, die ja auch ein Ereignis am Ende der letzten Kriegstage beschreibt.
In Penzberg, das ist im Bayerischen dann.
Wo am Ende auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass diese Gemeinde dort, wo auch ein Morden stattfand, sich sehr schwer tut mit dem Aufarbeiten dieser Geschichte. Wie ist das denn in Demmin?
Ich war immer wieder in Demmin zum Recherchieren und habe immer Leute getroffen, die da total hilfsbereit waren und mir meine Fragen beantwortet haben oder mich zu bestimmten Orten mitgenommen haben. Also zum Beispiel die Friedhofsverwalterin hat mir das Massengrab dort gezeigt, was es gibt. Die haben aber auch da noch in der Friedhofsverwaltung das alte Sterbebuch liegen. Das ist so ein, das war eigentlich ein Wareneingangsbuch der Friedhofsgärtnerei, wo dann die Toten von damals verzeichnet wurden. Das ist eigentlich so die einzige Dokumentation darüber. So eigentlich immer, wenn ich da war, hatte ich jemanden vorher angeschrieben, ob er mit mir sprechen möchte und hatte immer das Gefühl, dass ich da eigentlich freundlich empfangen werde. Ja, genau. Also ich es gibt auch Terminer, die sagen, dieses Thema nervt jetzt langsam, da möchten wir nicht noch drüber sprechen, aber man findet auf jeden Fall genug, die da helfen können.
Hast du auch mit Überlebenden gesprochen, also ähnlich wie Frau Dohlberg, die eben als Kind tatsächlich von der Mutter mit ins Wasser zum Ertränken genommen wurde, die sich dann aber mit ihrer Schwester frei nach oben geschwommen hat und der Überlebenswille stärker war? Hast du solche, also direkt Betroffene auch sprechen können?
Ich habe nicht persönlich mit Zeitzeugen gesprochen. Das hatte sich so ein bisschen dann terminlich nicht ergeben. Und ich hatte ja, oder im Buch ist der Fokus nicht ganz so sehr auf der Figur, die ja auch Zeitzeugin ist. Ich habe aber, also es gibt einen tollen Dokumentarfilm, Überleben in der Mine von Martin Farkas, in dem ganz viele Zeitzeugen zu Wort kommen. Das war total hilfreich für mich und ich habe mich eben auch mit dem Regisseur getroffen, der mir da auch nochmal viel erzählen konnte. Und dann gibt es vom Nordkorea, also der Lokalzeitung dort, gesammelt schriftliche Zeitzeugenberichte. Das sind 3 Bände, also es gibt eigentlich genügend Material, sodass mir das dann für meine Zwecke erstmal gereicht
hat. Wie viel Tote waren das eigentlich? Es gibt so unterschiedliche Zahlen. Mhm. Also die einen 500, die anderen 1000. Also da gibt es ganz viel dazwischen. Also wie hast du dich sozusagen, hast du schon eine Variante entschieden, die wahrscheinlichsten schien?
Nee, also ich nenne keine Zahl im Buch, eben weil das so unklar ist und das ist auch, man kann es nicht mehr so richtig feststellen, weil teilweise Leichen abgetrieben sind, die sich da eben in der Peene ertränkt haben und weil man auch nicht so genau wusste, wer ist eigentlich gerade in der Stadt. Das waren ja die allerletzten Kriegstage und es waren auch viele Flüchtlinge in der Stadt und es wurde nicht alles dokumentiert. Dass jetzt diese breite Spanne da steht.
Und wie kam das, dass die Stimmung gerade an diesem Ort wohl so war, dass alle nur den Selbstmord als Ausweg gesehen haben?
Also der Ort speziell ist so, dass er von zwei Flüssen eingeschlossen ist Richtung Westen und die Wehrmacht ist gerade abgezogen. Und die hat die Brücken hinter sich gesprengt, sodass schon mal so eine Einschlusssituation da für die Bevölkerung bestand. Und die Panik ist aber auch ausgebrochen, weil es vorher ganz viel Propaganda gegeben hatte. Also es wurden Sachen erzählt, wie die Russen schneiden den Kindern die Zungen ab. Solche Sachen. Man hatte Angst vor Vergewaltigung. Es gab auch Vergewaltigung. Und die Stadt hat gebrannt. Und dann fing es irgendwann an. Dann sind die Ersten in die Flüsse gegangen, haben gesagt, wir kommen hier nicht mehr weg. Es ist sowieso alles vorbei und haben dann angefangen, sich umzubringen und dann hatte das so eine Sogwirkung, glaube ich, auch auf die anderen, die gesagt haben, meine Nachbarin macht's, meine Freundin macht's.
Also Massenpsychose.
Ja, ist manchmal so ein Begriff, der fällt. Genau, ich kann mir das vorstellen, dass das dann einfach so eine Kettenreaktion ist und man dann eben denkt, ja, dann.
Aber bei dir im Roman ist es auch gerade ein Russe, der rettet.
Ja, auch das ist passiert. Also es gab eben Russen, die vergewaltigt haben. Es gab Russen, die am Ufer der Peene standen und sich gefragt haben, was ist hier eigentlich los? Warum stürzen die sich da jetzt gerade alle rein? Also es ist ja auch keine homogene Gruppe natürlich gewesen. Und das hört man immer wieder in den Zeitzeugenberichten auch. Eben, viele waren ja eben Kinder, die auch sagen, die waren zu den Kindern nett und die hatten nicht jetzt den speziellen.
Also die war auch wichtig, Kinder. Diese Balance herzustellen, dass man nicht nur diese Einseitigkeit hat.
Es gibt ja noch diese andere Ebene in dem Buch, die ja auch mit dazu beigetragen hat, dass das Buch auch nicht nur aus diesem historischen Hintergrund heraus als Jugendbuch wahrgenommen worden ist, sondern es gibt ja auch noch diese Geschichte von Lenny, die da eine große Rolle spielt, dieses junge Mädchen, was ihre Rolle im Leben sucht, ihren Vater begleiten will. Also das spielt ja auch in dem Buch eine sehr zentrale Rolle. Und es gibt ja also zwei Erzählstränge, einer, die eher nach hinten blickt mit der Frau Dohlberg, die kurz vor dem Einzug in ein Pflegeheim und Altenheim ist und dieser jüngeren Figur, die gegenüber wohnt, die auch beide so parallel laufen.
So Neuntklässlerin, ja. Larry?
Larry.
Habe ich Lenny gesagt? Nein.
So
doch,
heißt
ich habe
Bruder.
Ach, diese ganzen Lennys und Larrys.
Es gibt auch noch einen Timo, der ist auch eine ganz interessante Figur.
Aber wie kam da die Idee, diese beiden Erzählstränge so nebeneinander aufzubauen und auch dieses Augenmerk auf diese Geschichte dieser jungen Frau zu richten? Man hätte das jetzt auch als historischen Roman ansetzen können.
Ja, genau, das wollte ich halt vermeiden, auch weil es ja so ein wahnsinnig düsteres Thema ist. Eine jugendliche Figur macht es natürlich einfacher, das so ein bisschen leichter zu erzählen. Und eben mein Interesse daran, wie ist es da aufzuwachsen und die Geschichte sozusagen nur noch im Hintergrund zu erleben. Und Larry war eigentlich, stand am Anfang vom ganzen Text. Und Frau Dolberg kam dann erst später dazu. Also ich hatte ganz viele verschiedene Varianten davon, wie ich Zeitzeugen mit reinbringe. Das waren mal viel mehr Figuren, das war auch mal Larrys Urgroßmutter. Und irgendwann hatte ich gedacht, naja, aber eigentlich finde ich das ganz gut, wenn es eine Figur ist, mit der Larry auch gar nicht redet, die so ein bisschen nebeneinander herlebt, weil das, glaube ich, auch was ist, was häufig passiert. Es gibt zwar noch Zeitzeugen, aber so ganz so oft ins Gespräch über diese Dinge kommen wir ja dann doch nicht.
Warum will Larry unbedingt Kriegsreporterin werden? Also zumindest die ersten zwei Drittel des Buches will sie unbedingt. Sie härtet sich ja ab. Mhm. Sie, wenn sie, das sind ganz interessante Bilder, finde ich, die du für den Kopf des Betrachters schaffst, wenn kopfüber baumelt sie sozusagen, überlegt, wie lange sie an dem Ast baumeln kann und Schmerz, um unempfindlich zu werden, weil sie denkt, so eine Kriegsreporterin braucht das unbedingt, die muss abhärten. Und die Nachbarin von gegenüber, die alte Frau Dolberg, beobachtet das und die erinnert sich an die frühere Bewohnerin dieses Hauses, Frau Kästner, die sich eben erhängt hat an diesem Birnbaum, glaube ich, war es. Also wie kommt der Wunsch, Kriegsreporterin, ist ja eher seltener Wunsch, Kriegsreporterin zu werden?
Ja. Erstmal ganz banal, weil sie es so langweilig findet in der Mine, da ist einfach überhaupt nichts los und Kriegsreporterin zu sein ist das Aufregendste, was sie sich vorstellen kann. Das ist so der eine Grund dafür und der andere, dass sie halt natürlich mit diesem Kriegsthema immer irgendwie in Berührung kommt, dadurch, dass sie auch auf dem Friedhof arbeitet und eben von der Geschichte ihrer Heimatstadt weiß. Aber so richtig für jemanden, der so jung ist wie Larry, sich das vorstellen zu können, was Krieg eigentlich ist, das ist für sie eigentlich nicht möglich. Und daher ist da so dieses Interesse. Und es hat aber auch damit zu tun, dass sie sich ja von ihrer Mutter so nicht so richtig gesehen fühlt. Also sie wünscht sich viel mehr Aufmerksamkeit und sie hat dann auch einmal zum Beispiel diese Vorstellung, wie ist das eigentlich, wenn mir was passiert im Krieg, also wenn ich in Gefangenschaft gerate oder wenn ich sterbe, wie ist das eigentlich, wenn meine Mutter dann davon erfährt? Also das ist so eine, ja, eigentlich natürlich total traurige Vorstellung, die sie da so hat.
Aber das sind ja Vorstellungen, die Kinder öfter mal haben. Oh, meine Eltern verunglücken. Wie wäre das denn, wenn ich ganz alleine weiterlebe? Wie führe ich mein Leben weiter? Kann ich das alles alleine machen? Werde ich mit der Trauer fertig? Also es sind ja so Kindervorstellungswelten, die sie natürlich auf eine ganz besondere Art und Weise auslebt oder sich Bilder im Kopf vorstellt, wie das sein kann, wenn sie dann Kriegsreporterin ist.
Ja. Der Mien ist zumindest seitdem, hat man gemerkt, doch wieder in aller Munde. Irgendwie hat das, glaube ich, fast eine Leerstelle gefüllt, dieser Roman, weil ganz viele, die mir auch erzählt haben, die das Buch gelesen haben, dann gesagt, das wusste ich gar nicht. Und plötzlich, da kommt was. Und manchmal braucht es solchen Anstoß eben über Literatur. Und das ist eigentlich auch der Ansatz von Elodie, sozusagen auch vergessene Geschichte sozusagen zu erinnern, sichtbar zu machen, zum Nachdenken zu bringen auf einem ganz anderen Gebiet, nämlich was die Sichtbarkeit von schwarzen Kindern und Jugendlichen in der Literatur, wie die überhaupt sichtbar oder größtenteils eben unsichtbar sind. Wie ist denn dein Befund, wenn du so die aktuelle deutsche und französische Kinder- und Jugendliteratur betrachtest? Gibt es da eine Veränderung oder tut sich nur allmählich was oder vielleicht auch gar nicht und du sagst, das ist ja alles ganz hoffnungslos, da bewegt sich nichts in dieser puncto Wahrnehmung, vielleicht auch Diversität oder siehst du Veränderungen?
Ja, nee, Gott sei Dank. Also es tut sich was, das ist gar keine Frage. Man muss natürlich schauen, was sich genau tut und wer tut. Also im Moment ist halt, habe ich den Eindruck, dass, also letztes Mal, ich war jetzt gerade in Paris und wenn man da in ein Buchgeschäft geht, dann sieht man echt fast jedes zweite Cover gibt es ein schwarzes Kind drauf und ich denke, ah, okay, ist gut. Gleichzeitig, wenn ich mir dann anschaue, das sind halt sehr oft Übersetzungen aus dem Afroamerikanischen und das heißt, es ist, und das sind sehr gute Bücher, gar keine Frage. Aber gleichzeitig ist halt die Lebensrealität von schwarzen französischen Kindern oder halt von schwarzen deutschen Kindern noch nicht wirklich sehr, sehr stark repräsentiert. Was es auch sehr viel gibt, sind diese Sachbücher, wo man halt, ja, keine Ahnung, Yoga für Kids oder so, wo dann halt auch ein asiatisch gelesenes, ein schwarz gelesenes, ein weißes Kind oder so drauf sind. Und ich finde, das ist ein sehr guter Anfang, ganz, ganz klar. Gleichzeitig ist es ein bisschen dieses Benetton, ich nenne das ein bisschen dieses Benetton.
Ja, ja, genau.
So, von wegen, oh, wir müssen jetzt irgendwie so viel wie möglich verschiedene Farben.
Es gibt so, bei Sachbuchverlagen gibt es also diese Pappbilderbücher für die ganz Kleinen, wo man teilweise aber auch schon vor ein paar Jahren das Gefühl hatte, weil es eigentlich nur amerikanische Lizenzen waren, jede Hautfarbe muss einmal vertreten sein.
Genau.
Und wo man so denkt, was hier oft gar nicht so gut lief, weil das zumindest vor 10 Jahren so den Kindergartenalltag nicht repräsentiert hat. Und man gesagt, es ist komisch. Und genau das ist ja, wo du auch sagst, diese Übersetzungen, die sind ja nicht unbedingt jetzt der französische Alltag, der bayerische Alltag, der norddeutsche Alltag. Wir haben, also im Jugendbuch, finde ich, ist eine große Welle, die gerade so passiert mit Jason Reynolds, mit Angie Thomas und so. Mhm. Aber das sind alles Lebenswelten, die woanders spielen.
Da reden wir aber auch wieder über amerikanische Übersetzungen.
Ja, genau. Und ich finde, das ist jetzt kein Argument zu sagen, die soll man nicht lesen oder nicht verlegen, weil ich finde es super, einfach durch Bücher entdeckt man ja auch andere Welten und so. Ich finde, es wird ein Problem, wenn das dann halt so als Vorhänge, als Aushängeschild irgendwie von den, wir haben ja da jemanden, wir haben halt Jason Reynolds übersetzt und ich denke, ja, super, aber ich liebe seine Bücher, aber halt, wenn halt dadurch eben andere Lebensrealitäten von deutschen schwarzen Kindern jetzt nicht erzählt werden, weil wir ja Jason Reynolds haben, dann finde ich es...
Woran glaubst du, liegt das, dass deutschsprachige Schriftstellerin oder französischsprachige Schriftstellerin da nicht zugreifen und sagen, es ist kein Thema?
Also doch, die greifen jetzt auch gerade zu, aber das ist halt auch ein bisschen dieses, auch trotzdem, was ich halt Benetton Diversity nenne, ist jetzt nicht unbedingt, also klar, es ist irgendwie, wir brauchen ein asiatisches, ein schwarzes und ein weißes und ein rothaariges Kind, irgendwie so, aber es ist halt vor allem, dass es sehr oberflächlich bleibt. Das heißt, da geht es halt darum, es geht wirklich nur um Repräsentation und es geht nicht um Lebensgeschichten. Das heißt, das sind sehr oft, keine Ahnung, wenn man irgendwie so eine Bande oder so hat, hat man oft irgendwie jetzt in letzter Zeit so ein schwarzes Kind oder so, irgendwie School of Talents oder gibt es halt, das habe ich leider noch nicht gelesen, aber da habe ich auf dem Cover gesehen, dass auch ein schwarzes Kind dabei ist. Aber man kriegt keinen Einblick in deren Privatleben. Es wird, was ich irgendwie, Shared Realities, also Schule, Sportclub und so, da findet man sie, aber irgendwie zu wissen, okay, wie sieht's aus, wenn die Haustür auf hinter denen zugeht, wie leben die, wie redet man mit seinen Eltern, wie ist man zu Hause angezogen, es gibt halt ganz andere Welten.
Alltag,
der nicht Schulalltag, Alltag, der nicht der Alltag ist, der halt jedes Kind, jedes deutsche Kind oder jedes französische Kind erlebt, findet man sehr, sehr selten. Also so ein gutes Beispiel dafür für ein Buch, wo man es findet, also jetzt nicht schwarzes Kind, aber das ist eben Planet Omar zum Beispiel. Das ist halt, das ist für mich so ein Ding, wo ich denke, ja, okay, ob man es gut findet oder nicht, das ist eine andere Frage, aber es ist, die macht halt, ich weiß nicht mehr, wie die Autorin heißt leider, die macht halt die Tür auf von Omars Leben zu Hause. Und das findet man in der deutschsprachigen Original oder französischsprachigen Original Kinder- und Jugendliteratur noch wenig, halt einfach, weil die meisten Menschen, die halt diese Bücher schreiben, halt nicht aus diesem Kulturkreis kommen und es ist natürlich schwierig zu wissen, also da müsste man wirklich richtige Recherchearbeit betreiben, um zu wissen, wie,
Also wir haben ja auch schon mal die Diskussion gehört, dass jetzt auch Menschen gesagt haben, ja, ich habe viele Bücher gelesen und habe irgendwie immer versucht, ist da eine Repräsentanz von mir zu finden und habe dann irgendwann gemerkt, nein, dieser Superheld ist weiß, aber der ist nicht schwarz oder der ist nicht in irgendeiner anderen Farbe. Es war dann irgendwie immer diese Enttäuschung, dass viele Romane, die jetzt gar nicht so nur die Lebenswelt darstellen, diese Repräsentanz eigentlich gar nicht haben. Alle anderen Kinder in der Klasse fühlten sich wie Superman, nur ich nicht, weil ich sehe nicht so aus. Das ist ja so der erste Schritt. Und der zweite, dieser Blick hinter die Türen, in die Zimmer hinein, ist ja nochmal ein anderer Blick, weil der will dann Alltagsgeschichten erzählen. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt so eine Superfrau, Supermann-Geschichte erzähle, in der jetzt schwarze Helden eine Rolle spielen. Also,
ja, absolut. Wobei ich aber trotzdem auch immer wieder betonen muss, man identifiziert sich ja nicht nur über die Hautfarbe. Also ich habe als Kind sehr, sehr viel gelesen und ich konnte mich mit jedem der Figuren, wenn die Figur gut geschrieben ist, dann kann man sich ja mit einer Figur identifizieren. Es ist halt die Masse, die es tut. Also ich erzähle immer, als Kind habe ich unglaublich viel gelesen. Also ich hatte sogar einen eigenen Schlüssel zu der Schulbibliothek. Ich habe irgendwann so mit 12 gezählt, da war ich irgendwie zwischen 7 und 10 Büchern pro Woche. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel konsumiert, sagen wir mal so.
Und ein Readaholic sozusagen.
Ja, ja, wirklich. Also da gibt es lauter lustige Anekdoten. Ich glaube, ich war ein bisschen asozial.
Büchersüchtig.
Büchersüchtig, ja, wirklich. Ja. Das hat mir jetzt nie bewusst irgendwie gefehlt, dass ich gedacht habe, ach, ich sehe mich nicht in diesen Büchern. Und dann bin ich mit Mitte 20 bin ich irgendwie in einer Bücherei, bin ich auf die französische Übersetzung von Nappy to be Happy von Bell Hooks gefallen. So ein Buch, das ist so ein Bilderbuch, wo es irgendwie um Afrohaar geht. Und ich habe es aufgeschlagen und ich habe in der Buchhandlung angefangen zu weinen. Es war so eine... Oh krass, da bin ich. Und da habe ich dann plötzlich, mit 25 ist mir bewusst geworden, oh, ich glaube, mir hat was gefehlt als Kind. Was nicht heißt, dass ich mich nicht mit den Figuren identifiziert habe oder dass ich nicht, aber halt, es hätte mir wahrscheinlich einfach andere Identifikationsmodell. Hätte ich mein Schwarzsein anders gelebt, hätte ich Superhelden gehabt.
Es gibt ja häufig diese Darstellungsformen, die auch, finde ich, sehr stereotyp sind, nämlich wie ist die Hautfarbe verteilt? Häufig von Rassisten verprügelt und gemobbt, von weißen Mitschülern gerettet oder von weißen Erwachsenen gerettet. Ja. So, dann hat man so eine klare Rollenverteilung. Deswegen wäre die Frage ja, wie wichtig sind Rollenvorbilder für
Kinder? Wir haben natürlich diese Rollenverteilung in anderen Zusammenhängen auch. Also was mich immer sehr genervt hat, war, habe ich mich abgefunden, es gab eine Zeit lang, da musste in jedem Fußballbuch ein Mädchen mitspielen. Das war so zu den Anfangstagen, als Mädchen und Jungs zusammenspielen durften bis zur D-Jugend. Also musste in jedem Fußballbuch für Kinder mindestens ein Mädchen dabei sein. Und dann ist immer die Frage, in welcher Rolle ist sie da? Die darf halt nicht die Schlechte sein, sondern die muss halt diejenige sein.
Die muss tough sein.
Ja, die muss am Anfang eher so diejenige sein, die von den Jungs belächelt wird. Und am Ende muss sie im Pokalspiel das entscheidende Tor schießen oder sowas. Das sind ja schon dann auch sehr, sehr, sehr eng gefasste, klischeehafte Rollen. Und da kommt man halt immer relativ schnell hin, wenn man sagt, was habe ich jetzt in dem Buch noch nicht? Ach stimmt, eine Chinesin.
Ja, ja, ganz klar. Ich denke trotzdem, dass halt Beispiel Fußballbuch, ich denke, dass es zu der Zeit wichtig war, dass es Mädchen gab einfach und dass man, ich glaube an Evolution halt auch beim Thema Diversität und so. Ich denke, wir sind halt gerade in einem Stadium und ich hoffe, dass wir in einem Stadium irgendwann sind, wo es halt, wo man halt, ja, einfach komplexere oder vielschichtigere Geschichten oder Figuren auch bauen kann, die sich nicht nur über ihre Diversität definieren oder in diesem Fall über das Weiblichsein als Fußballheldin. Aber ich denke, es ist halt, oder wie, ich glaube, wir haben mal darüber geredet, irgendwie von wegen, dass gerade im Moment irgendwie in jedem Buch irgendwie ein Kind im Rollstuhl irgendwie ist. Also Rollstuhl ist so das Diversity zum Thema Behinderung. Und das ist natürlich einfach, dadurch, dass es einfach so oft wiederholt wird, zum Klischee. Und gleichzeitig, ich hoffe einfach, dass es einfach dann so langsam normalisiert wird. Im Moment sind sie irgendwie nur so Hintergrund. Und ich hoffe, dass in 5 Jahren, in 10 Jahren, dass sie dann Protagonisten sind und dass es nicht irgendwie um ihre Behinderung geht. Ich denke, irgendwo muss man halt ansetzen. Und in der Hinsicht, aber man darf natürlich nicht drin stecken bleiben. Das sehe ich ein. Aber ich denke, die Lösung wäre nicht zu sagen, jetzt machen wir nur noch Fußballbücher, wo nur Jungs sind, weil das...
Es ist immer ganz spannend, gerade dieses Rollstuhlthema, weil auch das ist ja so ein Thema, wo bestimmte Gruppen immer sagen, oh, da gibt es ein Mega-Defizit, das haben wir nie gehabt. Ich glaube, viele Schülergenerationen sagen, oh doch, das hatten wir.
Vorstadtkrokodile.
Wir mussten das lesen und dann gab es das noch verfilmt und dann kommt man noch zu dem nächsten Problem. Oh Gott, das war ja ein Junge und er wurde von einem Mädchen gespielt. Also Gott, oh Gott, auch das ist noch hochproblematisch. Ja, das war ein Mädchen, was die Rolle in dem Fernsehfilm gespielt hat. Egal. Also das Buch ist, glaube ich, millionenfach aufgelegt und da war nun ein Mädchen oder ein Junge, Quatsch, noch Junge war es, war nun da der Held. Und auch beim Thema eine schwarze Figur kommt man sofort zu Jim Knopf und sagt, haben wir eigentlich gehabt, aber das hat natürlich alles so seinen Zeitkolorit, den man heute dann kritischer betrachten kann und sagen kann, das ist aber für mich immer noch ein kleiner Unterschied, ob ich sage, das gab es noch gar nicht, doch es gab es schon, muss man aber im zeitgeschichtlichen Kontext sehen und die Vorstadtkrokodile sind eben aus den 70ern und da waren viele Dinge anders und auch Michael Ende hat sein Buch zu einer Zeit geschrieben, da war die Welt ein bisschen anders und da hat man ein bisschen anders drauf geblickt.
Aber eben, wenn jemand sagt, ja, wir brauchen das Rollstuhlthema nicht mehr, weil in den 70ern gab es...
So habe ich das nicht gemeint.
Aber das ist halt ein bisschen das Argument von wegen, ach, es gab es einmal. Ja, aber wie viele Menschen im Rollstuhl gibt es? Also, und wie viele verschiedene Geschichten gibt es? Das heißt, das ist jetzt für mich kein Argument zu sagen, weil es das schon einmal gab. Und sogar, wenn es irgendwie es gibt ja auch Millionen Vampirbücher oder Millionen irgendwie magische Schule, also es gibt einfach sehr, sehr viel Schulsachen und das ist jetzt kein Argument zu sagen, das machen wir, deshalb machen wir es nicht.
Um nochmal auf dein Thema mit der Diversität sozusagen der Hautfarben oder der schwarzen Kinder und Jugendlichen, die in den Romanen vorkommen, zurückzukommen und vielleicht auch den Brückenschlag zu Dermin, wo es auch um Geschichte geht. Vieles hat ja geschichtliche Wurzeln, geschichtliche Ursachen. Weiß nicht, ob du da auch oder inwieweit du geforscht hast, wie viel, sage ich jetzt mal, koloniales Gedankengut sich einfach vielleicht auch unbemerkt, ohne dass die Schriftsteller oder Verleger überhaupt dran denken, wie sich das fortsetzt. Hast du da Erkenntnisse gewinnen können?
Ja, das habe ich eigentlich in meiner Doktorarbeit. Das war eigentlich mein ganzes Thema. Irgendwie von wegen, also der Untertitel meiner Doktorarbeit ist ja Les Pièges de la Bonne Intention, also die Fallen der guten Absichten oder die Fallstricke der guten Absichten. Und das war halt so meine ganze These oder halt, das war das sehr viele AutorInnen, das waren Bücher, die in Afrika, also sich in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent abgespielt haben. Eigentlich wirklich, und das merkt man, dass sie wirklich teilweise antikolonial sein wollen, also oder jedenfalls koloniale Stereotype brechen wollen oder so. Und trotzdem kommt das koloniale Gedankengut ganz oft irgendwie durch die Hintertür rein. Und das finde ich sehr,
als Beispiel
sehr
zum Beispiel, wie können Sie sich das ausdrücken?
Als Beispiel, Moment, also halt so typisch, das ist jetzt nicht das, weil du vorher halt über Rassismus und so geredet hast, ist dieses Ding von wegen, mein Ziel ist es, den Kindern zu zeigen, Rassismus ist schlecht und dann mache ich es so, dass irgendwie eine weiße Figur die schwarze Figur rettet. Das ist koloniales Gedankengut, weil es ist halt, genau.
Die Überlegenheit. Einer ist der Chef oder der Überlegene und der rettet. Es ist nicht der Schwarze, der rettet.
Genau. Und was zum Beispiel sehr interessant ist, ist, wenn man, also ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viele, dass eigentlich die Afrika-Bücher sich in Anführungszeichen von heute oder eben mein Korpus ging von 1990 bis 2010, eigentlich gegen die Afrika-Bücher, die Abenteuerbücher der 20er, 30er oder noch ein bisschen vorher geschrieben worden sind. Und da war ja einfach ein gängiges Klischee war, dass zwar jetzt nicht unbedingt nur Kinderbücher, aber dass irgendwie die Abenteurer irgendwie irgendwo in die Savanne gegangen sind und da die Tiere abgeknallt haben und am besten auch noch die Eingeborenen abgeknallt haben und so. Und das, da sind wir natürlich heute ganz weit davon weg. Aber jetzt geht es irgendwie darum, die Tiere zu retten und die Eingeborenen, also wirklich, ich sage wirklich bewusst Eingeborenen, weil das ist das Bild, was man sich dabei vorstellen muss. Also wirklich, das koloniale Bild ist halt da noch sehr, sehr verankert, dass sie die retten. Das heißt, an sich gehen sie gegen das koloniale Imaginär von dem weißen Menschen, der über der Natur steht, über dem afrikanischen Menschen steht, aber trotzdem ist es halt ein weißes Kind, das das macht. Und
Zivilisation gegen unzivilisiertes Wildes und Ähnliches setzt sich ja auch in den Minen. Also die Russen werden eigentlich als die Unzivilisierten, als die Barbaren gesehen. Also da gibt es ja Linien offenbar, die sich, das Fremde, das Andere, was man nicht kennt, das ist das Barbarische. Oder? Wie ist das die Russen werden ja, deswegen ist die Angst ja so groß.
Ja, also in der Propaganda, die es vorher gab, auf jeden Fall. Also, oder das war sicherlich auch das Bild, also weswegen man sich eben solche Sachen vorgestellt hat, wie die schneiden unseren Kindern die Zungen ab. Also etwas, was man von der eigenen Armee offenbar nicht gedacht hätte, obwohl die sich ebenfalls sehr grausam verhalten haben.
Das setzt sich ja bis heute, also es wird ja heute politisch teilweise auch in Frankreich, auch in Deutschland, diese Überfremdung, und was da alles Schlimmes passiert. Und da spielt auch mal Zivilisation gegen Nicht-Zivilisation. Also es scheint sich zu halten.
Es ist ja vor allem jetzt auch wieder dieser ganze, Social-Media-Problematik der Fake News, die genau diese Bilder ja nochmal verstärken, indem ich selber in diesen Informationsblasen bleibe, die mir permanent einreden, Überfremdung, Flüchtlinge, die da von außen kommen, die jetzt alle aus Afghanistan kommen, jetzt tausende Millionen, wieder werden die Grenzen geöffnet. Das sind ja alles Narrative, die genau über diese Kanäle verbreitet werden und die ja im Grunde ein bisschen in der Tradition quasi dieser Falschinformation oder dieser Angstmacherei, dieser Psychose damals stehen und die es noch immer in gleicher Art und Weise gibt. Wir haben ja nachher auch, oder ich stelle ja nachher auch noch das Tyranneibuch vor, da kommt das ja auch nochmal drin vor. Also dieses Narrativ gibt es einfach immer noch. Wir sind da gar nicht viel weiter weggekommen.
Was müsste denn passieren, sowohl Elodie als auch Verena, was müsste denn passieren, dass man das brechen kann? Also sicher sind Bücher, auch wie Demin, wichtig. Oder du hast wahrscheinlich auch ein paar empfehlenswerte Bücher, wo du sagst, ja, die sollte man kennen, die sollte man, viel mehr Bücher solcher Art. Ich weiß nicht, ob du Empfehlungen hast.
Planet
Omar sagst,
war zum Beispiel eins, was du jetzt als...
Genau, ja, also einfach um dieses Zivilisation gegen, also wie man dieses Anti... ich glaube, eine Lösung ist nicht, und das ist, was ich vorher sagen wollte, in den Afrika-Büchern gibt es dann die umgekehrte Version. Das heißt, irgendwie diese Wildnis wird dann zelebriert und dann wird halt jeder Afrikaner, der irgendwie keine Ahnung, Krawatte anhat, wird dann als falscher Afrikaner und so dargestellt. Also das ist halt heute
aber
auch so.
Es gibt auch wunderbare Alltags-, also gerade die Comic, die Marguerite Aboué, mit, wie heißt die Heldin?
Akissi und Aya.
Aya, genau. Also das sind, glaube ich, drei Bände, die es inzwischen gibt von ihr, von Aya.
Also Aya gibt es sieben.
Oder sieben sogar. Ja, also ich glaube übersetzt. Aber ich weiß nicht, ob sie ich glaube drei sind übersetzt und so. Und das sind wunderbare Alltag. Da ist man mitten im Alltag, ja, und man erfährt so viel von Kultur und also schier nebenbei. Und genau. Ich finde, diese Art ist so wunderbar, auch toll gezeichnet. Mhm. So wunderbar. Ja. Also da bräuchte es mehr.
Genau, es bräuchte mehr Alltagsgeschichten, es bräuchte mehr Alltagsgeschichten jetzt in diesem Fall, das spielt in der Elfenbeinküste. Bräuchte man halt genauso für halt eben Kinder mit Migrationshintergrund oder whatever, wie man die auch nennen will, in Deutschland halt auch einfach Alltagsgeschichten. Also das ist etwas, das fehlt, kommt aber auch jetzt so langsam. Ich glaube, was man halt auch bräuchte, ist, ich höre irgendwie Lärm in meinem Mikro, ich wusste nicht, was
nochmal. Ja, das ist die Messe, das, okay, ist der Messelärm. Es sind ja Leute hier um uns herum und logischerweise, das sind jetzt die da, das hört man. Okay. Aber das ist live, das ist eine öffentliche Sprechstunde, okay, also insofern, das gehört dazu.
Ja, und was man halt auch bräuchte, sind halt eben fantastische Geschichten, also da gibt es halt jetzt auch immer mehr, halt einfach um andere Welten zu träumen, die halt aber irgendwie in einem kulturellen Kreis angesiedelt sind. Also das öffnet einfach so die Fantasie.
Verena, was glaubst du, bräuchte es mehr sozusagen, um solche Stereotypen, solche Klischees irgendwie zu überwinden?
Wahrscheinlich auch einfach, dass der ganze Literaturbetrieb einfach ein bisschen diverser wird, dass die Verlage diverser werden, dass Preise, Nominierungen, Auszeichnungen, dass das auch alles diverser wird, weil ich finde das super spannend und möchte fange auch an, mich mehr damit zu beschäftigen und in dem eigenen Schreiben zu gucken, an welchen Stellen man da auch besser werden kann. Aber natürlich ist es nochmal viel wichtiger, dass da auch nochmal viel mehr andere auch schreiben und auch einfach ihre eigenen Geschichten erzählen können.
Also Autoren mit anderen Erfahrungen, Hintergründen, anderen also Vätern, Müttern.
Aber ich glaube, da sind wir auch schon ein bisschen auf dem Weg. Also es ist, diese Diskussion wurde auch mal geführt, nämlich die Frage, wie viele Menschen schwarze Hautfarbe seien denn im Literaturbetrieb unterwegs. Sagt mir doch bitte mal, wie viele da überhaupt sind. Das war eine sehr, sehr dürftige Antwort. Es waren nicht wahnsinnig viele. Dann ist auch mal die Frage, da wurde dann irgendwann ein bisschen unterstellt, das sei sozusagen systemischer Rassismus in dieser Branche. Ich habe das vehement abgelehnt und gesagt, nee, also gerade zum Beispiel die Erfahrung, wenn Illustratorinnen und Illustratoren auf den Messen mit ihren Mappen kommen, dann guckt der Verlagsmensch ja in die Mappe und nicht in das Gesicht, vielleicht guckt er auch mal ins Gesicht, aber das ist ja nicht das Ausschlaggebende, um zu sagen, die Illustrationen sind toll.
Oder? Ja, aber erstens, es gibt immer mehr, aber die sind halt oft im Selbstverlag. Das heißt, deshalb, also es ist jetzt nicht, also es gäbe es den nicht, aber sie sind oft im Selbstverlag, sie werden halt nicht gesehen. Und wie gesagt, ich gehe natürlich mal davon aus, dass die Verleger nicht in das Gesicht der Autorin oder der Illustratorin schauen. Aber die schauen natürlich, und das macht komplett Sinn, die schauen natürlich, ist das, was der Markt braucht oder kennt und so. Und wenn man halt dann Leute hat, die einfach einen anderen Stil haben oder also einen Stil, der halt oder eine andere Erzählweise oder andere Themen und so, dann dann kann es schwierig werden. Und da habe ich jetzt schon sehr, sehr viele Echos gehört von. Und teilweise gar nicht so die Verlage, sondern die Agenturen. Die sagen, ach nee, das ist, keine Ahnung, jemand will
das,
etwas
über... Es macht so viel Arbeit, das einem Verlag anzubieten und tatsächlich bis das Kaufen zu kommen.
Und da ist es, wo man, weiß nicht, man über systemischen Rassismus, aber über tatsächlich eine systemische Ausgrenzung reden kann, halt einfach höchstwahrscheinlich auch marktbedingt, weil halt ein paar Geschichten oder Erzählweisen oder Themen, Thematiken es nicht schaffen, überhaupt veröffentlicht zu werden. Das heißt, da geht es eben, ich denke, eine schwarze Person, die irgendwie eine Art Schule der magischen Tiere schreibt, die wird natürlich verlegt, weil es etwas ist, was der Markt gerne hätte. Aber jemand, der was einfach ganz anderes.
Aber vielleicht setzt es ja noch viel früher an. Wir haben das bei dieser Debatte um die Übersetzung von Amanda Gorman gesehen, wo jeder, zumindest in Europa, wurde ganz viel überlegt, ja, wen hätten wir überhaupt, also unabhängig jetzt von der Frage, wer wie besser übersetzt, aber wen hätten wir überhaupt also junge weibliche Übersetzerin mit schwarzer Hautfarbe, wer wäre denn da? Und da fielen gar keine Namen. Und vielleicht ist es diese Stufe, die du schon mal skizziert hast, die Stufe davor, dass viele diesen Beruf gar nicht ergreifen, weil sie sagen, ich glaube, da bin ich ja nicht für diesen Literaturbetrieb. Also ich komme ja nicht vor, also bin ich auch quasi vielleicht keine Autorin, keine Illustratorin, diese Berufe kommen für mich, keine Übersetzerin, oder?
Das ist tatsächlich auch das Ergebnis von zwei Studien, also die eine Studie ist von Sandra Van Lente und Amik, ich weiß nicht mehr, wie der Nachnamen heißt, das sind beides englische Studien, halt, dass das einer der Gründe ist, dass halt tatsächlich viele Leute sich gar nicht trauen, überhaupt eben in Literatur, also nicht trauen, sondern gar nicht mal die Idee haben, in den Literaturbereich zu kommen, weil sie nicht repräsentiert sind. Und das heißt, das ist so ein Teufelskreis. Und dafür, also ich glaube, das ist Andrea Karimé, die halt immer darauf pocht, dass es wichtig ist, in Schulen und so Lesungen zu haben von Leuten, die irgendwie nicht unbedingt so sind, wie sich die meisten KinderautorInnen vorstellen, einfach damit sie auf die Idee kommen, oh krass, okay, das könnte ich ja auch machen.
Wäre ein wunderbarer Appell, der sozusagen einen wunderbaren Abschluss schon geben könnte.
Jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Verdammt.
Willst du gerade sagen?
Ich sag's nochmal. Was mir nur aufgefallen ist in den vergangenen Jahren, ist, dass die Anzahl der Autorinnen und Autoren mit türkischen Namen, ich sag's jetzt mal so neutral, deutlich zugenommen hat. Sowohl in der Belletristik als auch im Kinder- und Jugendbuch gibt es irgendwie immer mehr. Und das zeigt ja schon, dass die Branche so langsam auch sich bewegen kann und sich Themen entwickeln können und Bücher entwickeln können. Und ich glaube, das ist ja so der Ausblick darauf, dass das geht, dass man es nur mit viel Einsatz und viel Willen versuchen muss und dann auch die Leute überzeugen kann, auch mit guten Büchern, mit guten Geschichten, mit guten Übersetzungen, mit guten Illustrationen. Ich glaube, das nehme ich doch noch so als will ich doch mal so als positiven Blick positiv nehmen.
Ja. Also ich glaube, wir haben ganz viele spannende Einsichten bekommen. Wir haben ganz viel gelernt auch. Und solche Appelle mehr sichtbar zu machen, ich glaube, das wäre ein schönes Ergebnis auch dieser Kinderbuchpraxis. Und Kai signalisiert uns schon, dass wir viel zu spät und überhaupt raus müssen sozusagen. Ganz herzlichen Dank, Verena. Ganz herzlichen Dank, Elodie, dass ihr da wart.
Wir danken euch.
Danke.
Also zum Glück wird das privat abgerechnet. Schon wieder hemmungslos überzogen.
Ja, du hast Überstunden, die kriegst du ausgezahlt.
Ja, das will ich
hoffen. Mit Freizeit.
Mit Freizeit.
Samstag Ausgleich. Oder Sonntag.
Ach stimmt, ja, ja. Nee, heute haben wir Freitag, also heute ist ein ganz normaler Arbeitstag.
Ja.
So, jetzt haben wir noch in der 2, haben wir über Tyrannei und dann ist ja noch das Balkanalienbuch da.
Ja, dann gehen wir doch gerade in die.
Dann gehen wir in die 2. Komm, nehmen wir erstmal die Tyrannen, bevor es netter wird. Oder vielleicht wird es ja gar nicht netter.
Ja, ich weiß nicht, ob es netter wird. Aber ja. Über Tyrannen hast du hier auf dem Tisch 20 Lektionen für den Widerstand von Timothy Snyder, illustriert von Nora Krug bei C.H. Beck.
Genau. Der Timothy Snyder ist Historiker für osteuropäische Geschichte, lehrt in Yale und beschäftigt sich vor allem mit rund um die Geschichte um Hitler-Deutschland, um die Zeit von Stalin. Also zwei Tyrannen hat er schon sehr in seiner Forschungsarbeit mit berücksichtigt. Und Nora Krug kann man vielleicht kennen. Die hat ein ausgezeichnetes Buch, was auch auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis war, nämlich Heimat, ein deutsches Familienalbum veröffentlicht. Der Name klingt deutsch, sie ist aber Amerikanerin und eben Illustratorin und hat in diesem illustrierten Buch ihre deutschen Wurzeln und ihre deutsche Geschichte.
Eine Familiengeschichte
aufgearbeitet. Ja, nun geht es aber um die Tyrannen und die Tyrannei.
Jetzt sag mir mal, warum du das Buch gut findest.
Ich finde es deshalb gut, weil es ein sehr interessanter Ansatz ist, um sich mit dem Thema Diktaturen, Tyrannei, Tyrannen zu beschäftigen. Nämlich nicht, indem man wieder Personen vorstellt, indem man Staaten vorstellt, sondern indem man Handlungen vorstellt, durch die sich Tyrannei darstellen lässt. Also zum Beispiel Gewerkschaften und Parteien verbieten. Oder andersrum, es sind eher Aufrufe, die einzelnen Kapitel haben. Also quasi verteidige Parteiensysteme, verteidige Gewerkschaften, übernimm Verantwortung, pass auf, wenn ein Staat Paramilitärs hat oder beinhaltet. Sich für guten Zweck zu engagieren, also viele Dinge zu machen, die in einer Tyrannei, in einer Diktatur, in einem autokratischen Staat sofort unterbunden werden, weil darin quasi Keimzellen der Demokratie liegen. Und diesen Ansatz auch mit einem sehr illustrativen, einem collagenartigen Buch umzusetzen, in dem viele Illustrationen drin sind, mit Fotografien gearbeitet wird, mit vielen kurzen, kleinen, knappen Kapiteln gearbeitet wird, das fand ich schon vom Ansatz her großartig und von der Umsetzung auch sehr interessant. Es ist nicht einfach zu lesen durch die Gestaltung. Man kann auch sagen, es ist so eine Art eurozentrischer Blick, weil natürlich Hitler, Stalin eine wahnsinnig große Rolle einnehmen als Beispiele. Man natürlich auch gucken kann und sagen kann, naja, so jemand wie Idi Amin in Uganda damals, das war doch eigentlich auch ein Tyrann, der hat doch dort auch, den hätte man auch nehmen können. Oder den König Bokassa, falls sich noch jemand dran erinnert, der auch die Zentralafrikanische Republik in den Grundfesten erschüttert hat.
Idi Amin war auch noch so. Ja.
Die kommen dann in dem Buch nicht vor. Also von daher ist es ein sehr rund um das 20. Jahrhundert spielende, sehr auf Deutschland, Russland bezogene Buch mit ein paar Blicken auch in das Trump-Amerika zum Beispiel.
Das ist schon wieder sozusagen gut, weil es ein Ausblick ist, aber das hat mich gestört, muss ich sagen, dieser eurozentrische Blick und vor allem auch nur auf ein Jahrhundert. Also als hätte es davor und danach kaum was gegeben. Es sind so ein paar Einsprengsel irgendwie, wo man denkt, aha, da war mal was, aber da wird nicht näher drauf eingegangen. Und wo ich dachte, das ist mir vielleicht auch von dem Titel über Tyrannei, ich habe halt eher was Grundlegendes erwartet und auch diese 20 Lektionen, die sind mir ein bisschen bleib ruhig, wenn das Undenkbare eintritt, sei patriotisch. Naja, das ist
Ich finde, das sind schon Aussagen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Gerade als Deutscher tut man sich mit Patriotismus ja immer ein bisschen schwer. Und ich glaube schon, dass in den einzelnen Kapiteln das auch gut erklärt wird, was er damit meint. Und er das durch diese historischen Bezüge auch gut vermitteln kann, weil am Ende ist es kein, es ist ja kein Geschichtsbuch. Es will ja kein Geschichtsbuch sein, sondern es will ja sensibilisieren für die Formen, in denen Tyrannei sich ausbildet und was man selber in seinem persönlichen Leben, in seiner Wahrnehmung von Gesellschaft dagegen tun kann. Und
das tut es immer wieder.
So gesehen finde ich das, deswegen habe ich dieses Buch, was ja nicht wirklich auch in einem Jugendbuchverlag erschienen ist, bei CH Beck, deswegen habe ich es einfach als Jugendbuch gelesen und als eine quasi Aufforderung, sich zu engagieren, sich Dinge bewusst zu machen und für Dinge einzustehen und zu verteidigen, die für uns wichtig sind, eigentlich um das Gegenteil aufrechtzuerhalten, nämlich eine freiheitliche Gesellschaftsordnung.
Also ich glaube, da muss man ziemlich viel Vorwissen mitbringen, das ist das eine. Mit dem Eurozentrischen, das hatten wir und wenn dann vorkommt schon, das fängt am Anfang an, es ist somit gute Tradition, dass wir Amerikaner einen Blick auf die Geschichte werfen. Okay, wenn ich das jetzt wir Amerikaner lese, erstmal fühle ich mich jetzt nicht eingeschlossen als Leser in unseren Breiten. Graden, dann ist es auch ehrlich gesagt von der Typografie, wenn ich mir anschaue, der Prolog schon über Geschichte und Tyrannei, das ist ja, Ameisen gehen da über die Seite, würde ich sagen. Und was macht man, wenn der Platz nicht mehr ausreicht? Man wird sozusagen einfach immer kleiner. Das ist wie beim Schreiben. Man wird immer auf der nächsten Moment immer kleiner und kleiner und kleiner. Also es ist wie im Lehrbuch schlechte Typografie, wie man es machen kann. Es mag daran liegen, dass es eine Übersetzung ist. Und wir wissen, im Deutschen brauchen wir immer mehr Worte, als das in den Originalsprachen, gerade Englisch, ist, da geht es kürzer, aber so mit den Seiten dann zu geizen, dass das nicht hinkommt, vielleicht hätte man auch das Ganze etwas größer machen müssen, also das macht keinen Spaß, rein optisch da in vielen Seiten reinzugehen. Es gibt Seiten, die sind gelungen und bei anderen Seiten, wo ich sage, da möchte ich gar nicht reinlesen, weil das ist eine Qual, das ist Augenpulver.
Ja, dann würde ich sagen, das ist eine ärztliche Zweitmeinung, Dr. Stefan.
Ja.
Das ist ja legitim.
Gut, aber die Zeit drängt, wir müssen
in
noch
den anderen
zum
Behandlungsraum.
Balkanalien. Balkanalien erwachsen werden in Zeiten des Umbruchs, ist auch ein politisches Thema. Samira Kentric ist in Bosnien-Herzegowina, so heißt es heute, geboren und sie ist dann mit ihrer Familie zur Zeit, als das noch alles ein jugoslawischer Vielvölkerstaat war, ist sie eben Binnenmigrantin, könnte man sagen, eben nach Slowenien gekommen. Und sie beschreibt wunderbar diese Zeit, wie die Eltern überhaupt Fuß gefasst haben, auch wie man aufbricht sozusagen in eine andere Welt, wie man wahrgenommen wird als eigentlich immer nur zweite Klasse, also vieles, was ihr überhaupt nicht möglich war und die Bilder, also sie ist ja Illustratorin und die Bilder, die sind wahnsinnig beeindruckend. Die füllen auch Leerstellen, die der Text eben nicht gibt. Und sind komplett eigenständig und sind immer wahnsinnig symbolisch geladen. Und es ist ein einzigständiges Kopfkino. Also es gibt einen leider noch nicht übersetzten, nur im Englischen, ins Englische übersetzte Briefe an Ada, wo sie schon ihr Können zeigt. Und hier auch, es ist so vielfältig, so beeindruckend, dass man das, ich finde, man muss es fast als Lehrbuch an den Schulen sozusagen, es wäre wunderbar für jede Schulbibliothek, sich dieses Buch anzuschaffen, ist erschienen, das habe ich noch gar nicht gesagt, bei Jacobi und Stewart in Berlin, dem Verlag. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen, weil man bleibt in diesen Zeichnungen hängen und verliert sich, entdeckt wahnsinnig viele Details und so kann sich auch Geschichte, finde ich zumindest, man kann sich rein vertiefen und die nötigen Fragen stellen. Ich nenne es als große Empfehlung Balkanalien von Samira Kentric.
Ja, ich hatte mich etwas schwer getan, weil der Titel mit diesem Fuß aus dem Wurzeln Aufwachsen.
Heimat. Die Heimatverbundenheit.
Ja, mit der Kugel an der Kette. Das ist jetzt erstmal ein
Tyrannei.
Das könnte auch ein Tyrannei-Cover sein können. Und dann habe ich doch das Gefühl, das ist ein sehr, ja, das ist in der Symbolwelt dieser Illustration, das muss man schon annehmen. Also diese symbolischen Bilder, die jetzt nicht einfach nur eine Geschichte erzählen, sondern dann ja auch mit surrealen Elementen arbeiten. Also das bedarf schon eines gut geschulten Auges, um diesem Buch so zu folgen und auch der Geschichte zu folgen und dem, was auch in unterschiedlicher Art und Weise in diesen Bildern erzählt wird. Also ich glaube, einfach ist es nicht. Man muss sich dem Thema nähern und man muss sich auch der Art und Weise nähern, wie die Autorin oder die Illustratorin diese Geschichte erzählt. Und wenn man diese Hürde überwinden kann, dann lohnt sich die Lektüre in der Tat.
Also ich finde, man wird reingezogen.
Ja, das Gefühl hatte ich jetzt offen gestanden
ging
nicht
mir,
ganz so.
Ging mir ja. so. Ich weiß es auch von Jugendlichen, denen es so ging. Und deswegen meine Empfehlung. Aber vielleicht auch die ärztliche Zweitmeinung. Ist ja gut, dass wir jetzt nicht nur hier munter die Lesetipps geben, einfach so runterreißen, sondern auch ein bisschen streiten können.
Genau. Und für die Drittmeinung wünschen wir uns natürlich noch Zuschriften und Fragen unserer ZuhörerInnen, die sie uns gerne stellen können, zum Beispiel auf kinderbuchpraxis@mvb-online.de. Und die nächste Folge ist dann wieder aus der Kinderbuchpraxis. Wir müssen ja auch wieder mal unsere heimischen Gefilde aufsuchen und können nicht nur auf Reise sein. Also die nächste Folge wieder aus
dem... Ist dann regulär am zweiten Freitag im nächsten Monat.
Genau.